einmal im Jahr gibt es ein Brüdertreffen im Siegerland in Holzhausen. Er kennt wahrscheinlich das Blaukreuzheim dort alle. Und dieses Brüdertreffen ist immer im Dezember, weil wir nicht wissen, wie viele da kommen. Ist das Haus fast immer leer und haben wir genug Platz. Und vor einem Jahr haben die Brüder gemeint, ich sollte mal das Thema über diese Kosmen halten. Und in diesem Jahr war es dann soweit, Anfang dieses Monats, im Dezember. Und dann habe ich gedacht, wenn nach dem Brüdertreffen hier Sonntagsversammlung ist, könnte man das Thema ja auch mal zur Sonntagspredigt machen. Ich weiß, dass das etwas schwierig ist, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich habe die ganze Sache noch etwas ergänzt, weil beim Brüdertreffen habe ich nur 30 Minuten Zeit. Hier sind das 50 Minuten oder 60, je nachdem, sodass wir hier mehr Zeit haben und auch den einen oder anderen Nebengedanken noch erörtern können. Warum dieses Thema? Grundsätzlich dazu ist noch zu bemerken, dass es unter den Brüdern und den Auslegern sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und es ist wie oft, ich habe das schon oft erlebt, dass viele Recht haben, auch zum Teil übersehen wird, dass der andere auch Recht hat. Es sind oft gewisse weiße Flecken, die wir alle haben in unserem Gottesbild oder unserem heilsgeschichtlichen Denkbild, sodass uns gewisse Zusammenhänge verborgen bleiben mögen. Grundsätzlich heißt es ja immer, es gibt eine neue Erde. Und dieses Thema neue Erde wird immer weggeschoben, auch in prophetischen Kreisen zum Teil, weil man sich nicht einig werden kann. Kommt jetzt die neue Erde mit dem Millennium oder kommt die erst nach dem Millennium? Und als ich vor einigen Jahren die Enthüllung Vers für Vers ausgearbeitet habe für den Kurzkommentar, ist mir in der Enthüllung etwas aufgefallen. Nämlich, dass wir einen Kosmos vergessen haben in unserem Denken. Es gibt also nicht nur drei Kosmen, sondern es sind vier. Und da wollte ich euch heute mitnehmen, um das vielleicht, wenn du das erste Mal hörst, zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Wen das näher interessiert, der kann sich auch intensiv mit beschäftigen, aber das löst das Problem. Das heißt, wir brauchen nicht mehr diskutieren, wann die neue Erde anfängt, weil die neue Erde gibt es nicht mit dem Absolutheitsanspruch von einer neuen Erde, sondern es ist eben eine mehr. Und wenn wir das aus dem Wort heraus erkennen können, hat sich dieser Unterschied im Denken erledigt. Das heißt, wir können dann alle sozusagen sagen, ich hatte recht, ja, zum Teil, aber der andere auch, weil es gehört beides dazu. Und so haben wir viele andere Dinge, ist mir immer wieder schon aufgefallen, auch mit dem Auferstehen. Wir haben ja das Thema Auferstehung kürzlich, dass es oft viele gute Gedanken gibt, die sich scheinbar widersprechen. Aber wenn man genau hinguckt, haben beide recht und es fügt sich zusammen, wenn wir den kompletten Bibeltext beachten. Soweit zur Vorrede. Was ich heute vorhabe mit euch, ist, dass wir erst einmal ganz grundsätzlich klären müssen, was ist Kosmos? Was bezeichnet die Bibel als Kosmos? Das wird wahrscheinlich ein anderer Begriff sein, als das in der Welt gesehen wird oder in der Wissenschaft. Möglicherweise. Dann müssen wir klären, wie viele Himmel gibt es denn? Gibt es eine Ordnung der Himmel? Welcher Himmel ist wo? Wäre auch wichtig, das biblisch zu regeln. Und als dritten Punkt dann, wie unterscheiden sich die verschiedenen Kosmen? Und nach unserem Thema heute Morgen müssten das ja vier sein. Und da wäre dann der letzte Punkt, dass wir diese Unterschiede erkennen. Also, was ist Kosmos? Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann finden wir gleich in 1. Mose 2, Vers 1, einen Hinweis, wo es um die Schöpfung geht. Und die Bibel sagt hier, 1. Mose 2, Vers 1, so wurden Himmel und Erde und all ihr Heer vollendet. Ja, sagst du jetzt, klingt gut, gell? Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir müssen, um entscheiden zu können, was im griechischen Neuen Testament unter Kosmos verstanden wird, müssen wir schauen, wie haben die Griechisch-Kenner, die das Alte Testament bearbeitet haben, diesen Begriff im Alten Testament gefunden und bewertet. Und da bleibt uns, wenn wir auf biblischer Grundlage bleiben wollen, neben einigen schlauen Wörterbüchern, die man auch braucht, aber im Wesentlichen die sogenannte Septuaginta. Das heißt, es ist eine Übersetzung des Alten Testamentes in das Griechische, also aus dem Hebräischen. Altes Testament wird Hebräisch, Aramäisch geschrieben. Und die Septuaginta-Übersetzer sollen ja 70 gewesen sein, deswegen der Name. Die haben etwa 200 vor Christus das Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und jetzt kannst du, das, wer einen Computer hat, vielleicht hast du die Septuaginta auch gedruckt daheim, ich habe beides. Jetzt kannst du gucken, wie haben die vor 2200 Jahren das Hebräische ins Griechische übersetzt. Die waren ja viel näher dran als wir. Und kannst jetzt auf Kosmos klicken und kannst dann in der Septuaginta alle Stellen nachlesen, wo Kosmos steht. Und dann weißt du, wie die Griechen 200 vor Zeitrechnung das Hebräische eingeordnet haben unter diesem Begriff. Und da stellst du fest, dass hier bei diesem Vers zum Beispiel, den ich eben zitiert habe, 1. Mose 2, Vers 1, wo es heißt, dass die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet wird, dann haben die Septuaginta-Übersetzer das Wort Heer mit Kosmos wiedergegeben. Würde also bedeuten, wenn wir dem folgen wollen, und ich neige sehr dazu, weil es gibt nichts Besseres, müssen wir feststellen, dass der Inhalt von Himmel und Erde, nämlich all ihr Heer, du kennst ja den Begriff Herr Zebaot, gell? Ist das bekannt? So? Herr Zebaot, ja, liegen ein hier. Da steht ja, dass die Wurzel Zava drin, und Zava ist das Heer Hebräisch. Und dieses Wort wird mit Kosmos wiedergegeben. Heißt also, Himmel und Erde und alles, was da drin ist, ist griechisch Kosmos, nach dieser Septuaginta-Übersetzung, die das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat. Ein zweiter Text, der ist auch interessant, Jesaja 24, 21. Da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jahwe heimsuchen, die Herrschar der Höhe in der Höhe. Und hier hat Septuaginta wieder geschrieben, Kosmos des Himmels. Kosmos des Himmels. Also die Herrscher in der Höhe ist der Kosmos des Himmels. Das ist ein zweiter Hinweis, dass auch die Engelwelt dazugehört. Das brauchen wir dann nochmal im Neuen Testament, wenn es um das Griechische geht. Und die Makkabäer sind ja sicher auch bekannt, es war apokryphische Schriften, aber es ist hochinteressant, die zu lesen. Die, in der Septuaginta wird das auch in Griechischer wiedergegeben. Und wir finden dort zum Beispiel viele Stellen, wo von dem Regenten und Schöpfer die Rede ist, der uns erwecken wird und der uns formt oder der geformt hat. Und da schreibt die Septuaginta auch, der Regent und Schöpfer des Kosmos. Und wenn wir wissen, auch 1. Mose Kapitel 2, wie eben gelesen, was der Schöpfer geschaffen hat, dann ist also die Schöpfung, ganz grob gerechnet, Kosmos in diesem Verständnis. Was der einzige Unterschied ist im Alten Testament zum Neuen, ist, dass dieser Kosmos-Begriff ja im Griechischen auch noch Schmuck heißt. Schmuck oder Ordnung. Also die erste Bedeutung von Kosmos ist Ordnung. Dann kommt Schmuck. Warum? Wenn du daheim den Kamm auf der Butter liegen hast, dann ist keine Ordnung, das ist auch kein Schmuck. Gell? Also das Weltall ist geordnet, wie wir es verstehen. Und das ist ein Schmuck. Und von daher ist dieses Wort jetzt, wird zwar auch für den Schmuck der Frauen verwendet, aber in seiner ersten Bedeutung hat es den Ordnungssinn, der ein Schmuck ist. Wenn Ordnung herrscht, ist das ein Schmuck, gell? Unordnung ist kein Schmuck. Und von dieser Seite müssen wir jetzt auch das Wort im Neuen Testament betrachten, weil dort ist, beziehungsweise im Hebräischen gibt es für Schmuck ein extra Wort, das wollte ich sagen. Also im Hebräischen hat dieser Kosmos nur mit der Ordnung der Schöpfung zu tun und nicht mit dem Begriff des Schmuckes, da gibt es ein extra Wort. Aber im Neuen Testament gehört das zusammen im Griechischen. Und wir haben ja schon etwas von Petrus gehört heute, den brauchen wir noch zwei, dreimal in dieser Betrachtung. Im griechischen Neuen Testament ist es genau der Petrus, der 2. Petrus 3, ja, den Kosmos aus Himmel und Erde bestehend nennt und von einem damaligen Kosmos redet, wir haben es schon gehört. Ich lese es nachher nochmal in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und das dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde gegenüberstellt. Also in der Petrus-Denke, 2. Petrus 3, sein erster Hinweis, ist Kosmos, Himmel und Erde. Dass es da einen damaligen Kosmos gab und einen jetzigen, ist interessant, dazu kommen wir dann bei der Unterscheidung noch, aber grundsätzlich wichtig, Kosmos heißt Himmel und Erde. Als Paulus auf dem Areopag stand und den Griechen seine Rede hielt, in Apostelgeschichte 17, da sagt er im Vers 24, der Gott, der den Kosmos machte und alle, die in ihm sind, dieser, der von Anfang an Herr von Himmel und Erde ist. Heißt also, auch Paulus sieht Kosmos, Schöpfung, Himmel, Erde. Also Kosmos besteht aus Himmel und Erde. Wir haben noch nicht geklärt, was Himmel ist, gell? Das kommt noch. Dann würde also heißen, im Neuen Testament, um das deutlich zu machen, ist Kosmos der eine Verwendung für dieses Wort. Es gibt ja noch zwei andere, dazu komme ich gleich. Eine Verwendung für dieses Wort ist Himmel und Erde. Kosmos ist Himmel und Erde. Du musst also immer am Text prüfen, was ist in diesem Text, den du gerade liest, wo Kosmos steht, mit diesem Kosmos gemeint. Also es kann Himmel und Erde sein. Zweiter Begriff, 1. Korinther 9, Vers 4, sagt Paulus, er hat den Eindruck, dass sie, die Apostel, dem Kosmos ein Schauspiel sind, ein Theatron. Und er fügt hinzu, sowohl Engeln als auch Menschen. In diesem Kosmosbegriff wird also der Begriff auf Engel und Menschen verwendet. Wo sind die? Im Himmel und auf der Erde. Also was hast du wieder Himmel und Erde sowieso mit im Spiel, aber die Hauptbedeutung sind Engel und Menschen. Und wenn wir an das Erlösungswerk Jesu denken, das ist nachher nochmal bei den Himmeln auch wichtig, wenn es um die Zeichen geht, wenn es um dieses Erlösungswerk geht, dann müssen wir doch fragen, für wen ist denn Christus gestorben? Für wen hat er sich denn geopfert? Was hat er denn verändert in seinem Opfer? Was hat Gott verändert durch dieses Opfer? Es steht ja versöhnen, also dieses Alasso heißt ja verändern. Und in 1. Johannes 2,2, das ist auch ein bekannter Text, wo es heißt, Christus starb nicht nur für unsere Verfehlungen, sondern für die des ganzen Kosmos, gell? Da steht da, der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Und was ist ganzer Kosmos? Heilsgeschichtlich denkend müssen wir also sagen, sind die Engel außen vor? Werden die nicht zum Ziel gebracht? Wir glauben noch, dass, wie Paulus sagt, wir sogar Engel richten, gell? Also auch die Engel werden in der Herrlichkeit Gottes landen. Auch die Engelwelt wird sozusagen wiederhergestellt. Die ungehorsamen Engel lernen gehorsam und landen am Ende, wie alles andere auch, in der Herrlichkeit Gottes. Würde also heißen, wenn hier Jesus sein Leben für den ganzen Kosmos gab, gehören die Engel dazu. Die können wir da nicht wegnehmen. Würde auch deutlich, wo er vom Brot des Lebens spricht, und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, oder mein Fleisch ist das Brot, das Leben ist für den Kosmos. Und damit für den ganzen Kosmos, nämlich auch für die Engel. Dass der Evangelisationstext der Gemeinde, wir hören ja oft zu Matthäus 28, Missionsbefehl und sowas, gell? Also der Missionsbefehl der Leibesgemeinde steht ja in 2. Korinther 5, ab Vers 18 bis 20. Und die Kernaussage ist ja dort, dass Christus auf Golgatha oder Gott auf Golgatha in dem Christus für sich den ganzen Kosmos in jeder Beziehung verändert hat. Versöhnt wird oft an der Stelle geschrieben, was in gewisser Weise auch stimmt. Aber die Veränderung ist das Wichtigere. Würde also heißen, unser Auftrag ist, oder die Erkenntnis, die wir haben als Leibesgemeinde, ist, Gott hat in Christus den ganzen Kosmos verändert. Sein Opfer gilt für alle. Da ist keiner ausgenommen, auch kein Engel. Und so sehen wir also, dass auch das Wort Kosmos in einer zweiten Verwendung für Engel und Menschen gebraucht wird, die natürlich im Himmel und auf der Erde sind. Wenn einer sagt, Kosmos ist Himmel und Erde, gell, mit Inhalt ist es das Gleiche. Aber eine gewisse Differenzierung kann man erkennen. Ändert nichts an der Gesamtbedeutung des Wortes Kosmos im Neuen Testament, dass Engel und Menschen damit gemeint sind. Es gibt eine Ausnahme in Johannes 12, Vers 19. Da beschweren sich die Pharisäer mal über Jesus. Und sie sagen, mit dem ist, ich sage jetzt in meinen Worten, Hopfen und Malz verloren, gell? Aber stellt euch vor, sagen die Pharisäer, der ganze Kosmos geht hinter ihm her. Und hier sind nur die Menschen gemeint, gell? Weil die Volksmengen sind ihm nachgelaufen. Und da sagen die Pharisäer, der Kosmos läuft ihm hinterher. Und dieser Text wird von denen, die Kosmos nicht so sehen, wie ich es bis jetzt erklärt habe, gerne verwendet, um alle anderen und zu sagen, Kosmos sind nur die Menschen, da gehören auch keine Engel dazu. Engel gehören nicht zum Kosmos. Und es sind nicht wenige, die das so sehen. Und mein Argument ist, ich kann die Vielfalt stehen lassen, einerseits. Zweitens, ich darf nicht Folgendes machen, dass ich einen Bibeltext benutze gegen viele andere, um die wegzumachen, sondern ich muss die vielen Texte nehmen, die mir dasselbe sagen und muss versuchen, den einen zu verstehen oder zu erklären, der scheinbar was anderes sagt. Hier, wenn es heißt, der ganze Kosmos geht hinter ihm her, sind natürlich nur die Menschen gemeint, aber das schließt doch nicht aus, dass zu Kosmos auch noch Engel gehören, wenn die anderen Stellen alle davon reden, dass Himmel und Erde, Engel und Menschen Kosmos sind. Versteht ihr? Hier sind es die Menschen, völlig in Ordnung. Es gibt auch einen Text, wo nur die Engel mit Kosmos bezeichnet werden. Versteht ihr? Und wenn man das beides zusammen sieht, nämlich Johannes 16, 11 ist das, Johannes 16, 11, wenn ich beides zusammen sehe, wird also der eine redet von den Menschen, die Teil des Kosmos sind, der andere redet von Engeln, die Teil des Kosmos sind. Beides ist Kosmos, zusammen auch, gell? Ist da kein Problem. Ne? In Johannes 16, 11 sagt ja Jesus oder bezeichnet Jesus den Diabolos, den Teufel, die Schlange, den Satan als den Anfänglichen oder Obersten oder Ersten dieses Kosmos. Und der ist ja der Engel, der Engelfürst, der ungehorsamen Engel. Würde also heißen, auch die Engel definiert Jesus selber als Bestandteil des Kosmos oder als Kosmos, wenn dieser eine schon der Oberste oder der Anfängliche dieses Kosmos ist. Also zusammenfassend für den ersten Punkt, was ist Kosmos, können wir feststellen, Kosmos ist Himmel und Erde plus Inhalt. Zweite Feststellung wäre jetzt zu treffen, um welche Himmel geht es. Gibt es mehrere Himmel, gibt es nur einen Himmel? Wenn es mehrere gäbe, gibt es, welche Himmel sind gemeint? Mit Kosmos in diesem heilsgeschichtlichen Sinn gibt es überhaupt einen Unterschied. Und das wäre eine zweite wichtige Denke, die wir biblisch klären müssen. Und erst danach, im dritten Punkt, können wir entscheiden, wo ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Kosmen? Sind die vielleicht einem Himmel untergeordnet oder gehören alle Himmel dazu? Das muss aber erst geklärt werden, nachdem wir wissen, was Himmel ist. Zweiter Punkt, die Himmel. Jesus hat mal einen interessanten Spruch getan in Lukas 12. Lukas 12, 54 bis 56. Ich lese das. Da heißt es, er sagte zu den Volksmengen, wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigend wahrnehmt, sagt ihr sofort, ein Regenguss kommt. Und es wird so. Und wenn der Südwind weht, sagt er, ja, Israel kennt, kann das jetzt einordnen, Westen, Mittelmeer, Süden, Wüste. Wenn der Südwind weht, sagt er, es wird Gluthitze sein. Und es wird so. Heuchler, das Angesicht der Erde und des Himmels nehmt ihr wahr, es zu prüfen. Diese Frist aber, wieso nehmt ihr nicht wahr, sie zu prüfen? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Vom Wetter habt ihr Ahnung, gell? Aber von Heilsgeschichte nichts, ja, null. Von Heilsgeschichte keine Ahnung. Die Frist des Erscheinens des Messias total verschlafen, gell? Er steht vor euch und er nehmt ihn nicht wahr. Vom Wetter, da könnt ihr reden, morgen regnet es oder es ist heiß. Also, warum? Das heißt doch hier, Jesus spricht von was für einem Himmel? Nach meinem Empfinden spricht er hier vom Lufthimmel, gell? Also dem Himmel, der Lufthülle, die um uns herum ist, das sind ja die Wolken. Und da sehe ich, ob der Wind so oder so weht. Es gibt also den sogenannten Lufthimmel, vielleicht könntest du sogar unsere Atmosphäre dazu sagen, das will ich gar nicht diskutieren jetzt, wie weit er da geht. Jedenfalls ist das Medium, das das Wetter macht, nennt er Himmel. In 1. Mose 1, Vers 8 und 14 haben wir noch einen weiteren Begriff, ich lese schon 7 mit. 1. Mose 1, 7 und 8. Und Gott machte die Ausdehnung im Elberfeld und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen, ganz wichtig, und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Ausdehnung, schreibt Elberfeld, viele andere ähnliche Begriffe. Im Hebräischen steht hier Rakia. Rakia, das Firmament. Manche Bibeln schreiben auch Firmament hin. Und Gott machte das Firmament, hat Wasser oberhalb von Wasser unterhalb geschieden und in dieses Firmament setzt er die Sterne, die Lichter, Sonne, Mond und Sterne im Firmament. Rakia. Dieses Wort Rakia im Alten Testament bezeichnet das gehämmerte Blech, womit der Altar überzogen worden ist. Und andere Verwendungszwecke ähnlicher Art. Rakia, gehämmertes Kupferblech war das, oder Gold. Wenn du an alte Darstellungen denkst, von Malern, von was weiß ich, wie viele hundert Jahren her, wie die das Weltbild gemalt haben, gell? Die haben auch so eine Kuppel gemalt und da waren die Sterne dran geheftet. Und vermutlich stammt das auch aus dieser Vorstellung, als hätte Gott da so ein gehämmertes Blech, gell, wo die Sterne dran gezweckt hat oder irgendwie. Und dieses Bild hat man im Sinn. Jetzt könntest du ketzerisch sagen, ja, wir sind ja mit Raketen schon sonst wohin geflogen und wenn da Blech wäre, müssen wir da mal dran stoßen. Gell. Und ich glaube auch nicht, dass da Kupferblech ist, gell, dass die Bezeichnung, die Gott hier gewählt hat, für diesen Begriff Rakia kann ja auch eine komprimierte Schicht sein, irgendwelcher Art, die eben die Sterne beinhaltet. Wir müssen uns, wenn wir uns mit solchen Begriffen beschäftigen, auch ein wenig von unserem schulischen Weltbild verabschieden, weil das hindert uns an gewissen Verständnissen. Ich bin keiner, der ein extremes Weltbild vertritt. Ich habe beim Brüdertreffen auch deutlich gesagt, ob wir das kopernikanische Weltbild vertreten oder ein geozentrisches oder vielleicht sogar noch ein Innenweltmodell, spielt für diese Darstellung, das hatten wir auch bei der Auferstehung, bei der Jungfrau mit der Sonne und dem Mond, überhaupt keine Rolle, weil wir uns in diesen bewegenden Planeten und Sternen befinden, überhaupt nicht feststellen, wer sich wohin bewegt, weil uns der feste Punkt fehlt. Wir können also nicht entscheiden, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder ob die Erde steht und das andere sich bewegt oder ob sich beides bewegt, weil wir die Verhältnisse nicht kennen. Ich habe damals gesagt, wenn du von der Brücke ins Wasser guckst und siehst das Ufer nicht, fängt die Brücke an zu fahren. Gell? Das haben wir alle schon probiert. Also wenn du keinen Bezugspunkt hast, kannst du das nicht entscheiden. Das sind alles nur Modelle, Denkmodelle, Theorien. Niemand weiß es ganz genau. Deswegen hier heißt es, und um beim Thema zu bleiben, die Ausdehnung, die Rakia nennt Gott, nämlich den Ort, wo die Sterne angeordnet sind, Himmel. Er bezeichnet sie als Himmel. Das heißt, wir haben Lufthimmel und dann kommt der Sternenhimmel nach der biblischen Ordnung. Hier bietet sich an, auch mal an die Stiftshütte zu denken, die ja eine Projektion des Originals im Himmel ist. Wir haben das bei der Quantenphysik, bei den Quantenphysik-Vorträgen ja gehört von dem Professor Leisenberg, dass er das auch als Projektion sieht, das materielle Universum von einer jenseitigen geistigen Welt. Hier wissen wir, dass Gott zu Mose gesagt hat, mach das so wie das Original, das ich dir im Himmel gezeigt habe. Und jetzt im Himmelverständnis und in diesem Modell musst du also jetzt dir die vorstellen, Vorhof, Zelt, zwei Abteilungen und was wäre jetzt welcher Himmel in diesem Modell denken. Da wäre für mich der Lufthimmel der Vorhof, schon mal von der Stiftshütte, weil nach dem Vorhof kommen diese Zeltdecken. Und das sind immerhin vier Stück. In 1. Mose, in 2. Mose 26 werden die beschrieben. Wenn ich so an die Uhr gucke, kann ich das nicht alles lesen, sonst wird das zu viel. Ich fasse das mal zusammen, das kannst du daheim nachlesen. In 2. Mose 26 werden vier Zeltdecken beschrieben. Und im Vers 1 Zeltdecke angefangen bis Vers 14 zur äußersten. Also er macht das gerade umgedreht, der Bibelschreiber hier. Das heißt, ich drehe das jetzt rum, damit wir das Himmelsverständnis bekommen. Vorhof, Lufthimmel, dann kommt der Sternenhimmel inklusive Engel, möglicherweise. Nämlich die kommen zu allerletzt ganz innen. Wir haben vier Decken, gell? Die äußere Decke ist ein Dachsfell gewesen und Dachsfell ist ganz dunkel gegerbt, es sieht ganz gewöhnlich aus, es ist wetterbeständig und macht eigentlich nichts her, gell? Nichts Besonderes. Aber unter dem Dachsfell ist eine zweite Decke und das ist ein Widderfell, das ist rot gefärbt. Und wenn wir jetzt uns erinnern, dass die Sterne und der Himmel Zeichen sind, auch für als geschichtliche Zeichen, denken an die Jungfrau, dann habe ich auch hier bei dieser Himmelsdarstellung in diesem Modell der Zeltdecken ein Kairos dargestellt, ne? Kairoi, im Sinne von Erlösungswerk Jesu, gell? Weil er ist ja der Hauptzeuge in der unsichtbaren Welt für das Handeln Gottes. Das Dachsfell ganz außen, das ist jetzt ein Nebeneffekt, könnte seine Erniedrigung darstellen, weil das ist wirklich was ganz Unscheinbares, sieht nach nichts aus, eigentlich hässlich, wie die Ausleger das auch beschreiben und wie man das auch aus den rabbinischen Schriften entnehmen kann. Und dann kommt das Widderfell, das ist rot gefärbt. Bei Widder denkst du an die Priesterweihe, an die Opfer, die da gebracht worden sind, an das Opfer für Isaak, war auch ein Widder und rot Blut, gell? Also hier wird in dieser zweiten Decke Jesu Erniedrigung, rote Decke, sein Opfer. Dann kommt die dritte Decke, das ist Ziegenhaar. Und was fällt da bei Ziegenbock ein? Da bin ich bei Yom Kippur, gell, dem Versöhnungstag, dem Tag der Bedeckung der Schulden Israels. Da wurden zwei Ziegenböcke genommen. Einer wurde geschlachtet und der andere in die Wüste geschickt. Und diese Ziegenhaardecke ist die einzige in der Stiftshütte, die eine Elle rausguckt von. Das heißt, die kannst du sehen. Du kannst das Dachsfell sehen, ganz oben. Die rote Decke siehst du nicht. Dann siehst du das Ziegenhaar. Darstellung des Versöhnungswerks Jesu. Bedeckung der Sünde. Gell? Das kann jeder sehen. Das ist weltbekannt. Das wissen heute die Leute auch. Die feiern das immer an Weihnachten oder sonst wann alles oder zu Ostern. Und alle Welt müsste es eigentlich wissen, weil diese Decke kannst du sehen, die guckt raus. Und die vierte Decke, das ist die aus Leinen, feines Leinen, Byssos, das was ganz fein ist, die ist ganz innen, die kannst du nicht sehen, die kann nur der Priester sehen, der reingehen darf. Und hier wäre das Fleisch, weil die ist auch noch dreifach gefärbt, Blau, Purpur und Scharlach. Das spare ich mir jetzt, diese Darstellung von königlicher Würde, Vollmacht, Leiden und so weiter. Also hier wird von außen nach innen, wird hier sozusagen in den Himmeln symbolisch dargestellt, das Erlösungswerk Jesu. Und diese Decken wären vergleichbar mit dem Firmament. Weil was ist denn unter den Decken? Unter den Decken haben wir das Heilige und das sogenannte Allerheiligste. In der Bibel heißt es das Heilige der Heiligen. Und wir können im Hebräer Kapitel 9 das nachlesen, ab Vers 1 bis 11, wo dieses Zelt oder dieser Zeltinhalt beschrieben wird. Das Heilige und das sogenannte Allerheiligste, Heilige der Heiligen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass erstens im Hebräischen Himmel immer eine duale Mehrzahl ist. Shamayim. Shamayim ist eine duale Mehrzahl für Himmel. Es sind immer zwei. Also die direkte Schöpfung der Himmel sind zwei. Wenn ich also den Lufthimmel und den Firmamenthimmel schon hinter mir habe, finde ich jetzt zwei Räume in der Stiftshütte. Nämlich das erste ist das Heilige, wo die Priester alle rein dürfen. Das Allerheiligste, wo nur der Hohepriester rein darf, einmal im Jahr, eben an diesem Versöhnungstag, wo wir hier das Dachsfell haben und das Opfer mit diesem Widderfell, was rot gefärbt ist, passt dazu. Würde also heißen, wir haben hier zwei Himmel, einen dualen Himmel, einen, wie im Hebräischen das eben auch dual ausgedrückt wird. Wenn das Original abbildet, müssten wir also davon ausgehen, dass es über dem Firmament Himmel noch zwei Himmel gibt. Und wenn ich Paulus richtig im Hinterkopf habe, der hat gesagt im 2. Korintherbrief, er war entrückt bis zum dritten Himmel. Und das würde also heißen, es muss noch einen dritten Himmel geben, der nach diesen beiden Himmeln kommt. Und wenn ich jetzt in die Stiftshütte, in das Bild wieder gucke, in das Abbild des Originals, dann sehe ich, dass im Allerheiligsten, da steht was. Das ist die Bundeslade. Und was ist denn in der Bundeslade? Da ist der Stab Aarons und das Manna. Was ist das für eine Darstellung? Das ist Christus pur, gell? Das Leben, das Gottesleben. Er ist das Holz des Lebens, er ist das Brot des Lebens. Genau der Christus wird innerhalb dieser Bundeslade dargestellt. Das ist für mich in diesem heilsgeschichtlichen Verständnis der dritte Himmel. Da bin ich in diesem dritten Himmel, wo auch der Thronhimmel zu finden ist, wo das neue Jerusalem zu finden ist, komme ich noch drauf. Und jetzt ist die Frage, was gibt es noch, damit ich das rund kriege? Erstmal Epheser 4, Vers 10 muss ich lesen. Epheser 4, Vers 10 ist für mich der Schlüssel für das Verständnis dieser Himmel. Weil hier sagt Paulus, Epheser 4, Vers 10 von Jesus, der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene. Wohin? Oben über all die Himmel, auf das er das All vervollständige. Also wo ist Jesus hingegangen? Über alle Himmel. Das heißt auch über den dritten Himmel, weil mein Credo war schon immer, Himmel, auch der dritte Himmel, ist Teil der Schöpfung. Es gibt keinen Himmel, der nicht geschaffen wäre. Das heißt, die Existenz Gottes, sein Wohnen, das Vaterhaus, egal wie du es nennen willst, ist außerhalb der Schöpfung, über Raum und Zeit. Es ist nicht in den Himmeln. Die Regierung, das Handeln, der Thron, die Abläufe mit den Engeln, das neue Jerusalem, die heilsgeschichtliche Abfolge der gesamten Schöpfung, das ist innerhalb der Himmel. Und deswegen haben wir den Begriff im Neuen Testament, dieses Epuranios, das heißt nicht überhimmlisch, wie es leider die konkordante Bibel übersetzt, sondern und auch nicht nur himmlisch, wie das die meisten Bibeln machen, sondern es heißt aufhimmlisch. Das heißt, es geht um aufhimmlische Bereiche. Wir haben ja Lufthimmel, Firmamenthimmel, erster, zweiter Himmel und den dritten Himmel. Gell? Und wenn ich das sehen darf, diese Abfolge, dann weiß ich auch, was über den Himmeln ist. Da muss was anderes sein und das Himmel Schöpfung sind. Das brauchst du dann wieder beim vierten Kosmos, damit wir verstehen, warum das neue Jerusalem, wenn es auf die neue Erde im vierten Kosmos kommt, oder was es da für einen Zweck hat, wenn es um Himmel und Erde geht. Deswegen muss ich mich jetzt an den dritten Punkt machen, damit ich hier nicht über die Zeit schlage heute. Aber du siehst, wie interessant und spannend das ist. Hoffentlich, gell, bis jetzt noch keiner eingeschlafen. Und dass wir einen gewissen Begriff kriegen von diesen heilsgeschichtlichen Dingen. Und jetzt wissen wir, zumindest ansatzweise, was Kosmos ist. Wir wissen, was Himmel sind. Und jetzt müssen wir die Kosmen, als sind ja vier, mal in dieses Bild einordnen können. Und das versuche ich jetzt. 2. Petrus 3, Vers 5 und 6. Wir haben es schon mal gehört heute, aber es ist wichtig jetzt an dieser Stelle. Denen, die dies glauben, sagt Petrus, ist verborgen, dass aus altem her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser zusammen bestanden, infolge des Wortes Gottes, durch welche der damalige Kosmos als im Wasser herabgeflutet wordener umkam. Muss man langsam lesen, gell? Also, wovon redet Petrus? Nebenbemerkung, viele sagen, er redet hier von der Sintflut, der Tage Noahs. Das stimmt, Petrus redet auch von der Sintflut der Tage Noahs, nämlich in Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 5, geht es um die Erdoberfläche. Um das Wasser, was bei Noah gewesen ist, völlig klar. Aber im Kapitel 3, 2. Petrus 3, geht es nicht um die Sintflut, weil er spricht hier von Himmel und Erde aus altem her und spricht ein Stückchen weiter von jetzigen Himmel und Erde. Er unterscheidet also den jetzigen Kosmos, Himmel und Erde haben wir gesagt, ist Kosmos, unterscheidet er von dem damaligen Kosmos, der was mit Wasser zu tun hatte. Und da heißt es, aus Wasser und durch Wasser zusammengestanden. Und wenn wir wissen, dass Shamayim auch heißt, welche Wasser sind, Mayim ist Wasser, gell, Hebräisch. Und das She davor, Shamayim, She alleine heißt welches im Hebräischen. Das heißt, welches Wasser. Welches Wasser, die Hebräer reden etwas komplexer als wir, wird also heißen, Shamayim, Himmel, welche Wasser sind? Die Himmel sind aus Wasser, gell, könnte ich jetzt schlussfolgern. Es gab Himmel und Erde aus Wasser, sagt Petrus. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausbreiten, nur damit du das Wort schon mal gehört hast. Und in 1. Mose 1, Vers 2 haben wir doch diesen Text, wo wir wissen, dass die Erde wüst und leer wurde, steht bei den meisten, die Erde wurde Tohu Wabohu. In meiner Heimat, ich komme aus Sachsen, außer in Schönau, wo du gewohnt hast, war das kein Begriff. Da wussten die, was Tohu Wabohu ist. Das war bei uns Umgangssprache. Ich weiß nicht, wie das bei euch, er nickt auch, okay. Es gibt noch mehr Orte, wo das bekannt ist. Also Tohu Wabohu ist ein arges Durcheinander. Ich will mal den Vers nach Fleid aber vorlesen, dann gibt auch mal was zum Schmunzeln. Er hat eine sehr blumige Sprache, gell? Und Fleid übersetzt sie in seinem Alten Testament. Aber die Erde war geworden zur erstatten Zerrüttung und schreienden Verwirrung. Ja, so kann man es auch ausdrücken, gell? Und hier sehen wir, die glauben dürfen, dass es einen ersten Kosmos gab, der mit Wasser zu tun hatte, dass dieser Kosmos im Wasser herabgeflutet wurde, sozusagen ein Wassergericht erlebte und daraus dann der zweite Kosmos entstanden ist, in dem wir uns heute befinden. Dass das nicht die Flut der Tage Noahs war, dieser Herabbruch des Kosmos, hat Jesus selber bestätigt. Jesus hat argumentiert in Lukas 11, Vers 50 und 51, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, hat sie angeklagt und hat gesagt, auf dass das Blut aller Propheten, das von Herabwurf des Kosmos an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Und jetzt macht er die Zeitangabe. Er sagt im Vers 51, vom Blut Abels bis zum Blut Zacharias. Wann hat denn Abel gelebt? Abel lebte nach meiner Rechnung, und die ist biblisch begründet, ungefähr 1500 Jahre vor der Flut. Wenn also der Herabwurf des Kosmos, den Jesus hier bezeichnet, mit Abel in Verbindung gebracht wird, das muss vor Abel gewesen sein, dann hat also das mit der Flut überhaupt nichts zu tun. Außerdem ist bei der Flut der Himmel kaputt gegangen. Bei der Wasserflut ist die Erdoberfläche beschädigt worden. Die Pflanzen haben sogar überlebt. Zumindest etliche, weil die Taube hat ja ein Ölblatt gebracht.
Fische sind auch nicht ertrunken.
Fische auch nicht ertrunken, danke. Die hatte ich jetzt vergessen. Gut, also Petrus redet hier in Kapitel 3 nicht von der Flut an Tage Noahs. Im Kapitel 2, ja. Weil der Widerspruch kam auch beim Brüdertreffen, gell, sofort, das sind ja aufmerksame Leute, die da sitzen. Und jetzt muss man aber genau hingucken, dass da ein Unterschied ist zwischen Kapitel 2 und 3. Also wir haben einen ersten Kosmos und Petrus sagt hier in 2. Petrus 3, Vers 7 und 10, ich lese weiter, die jetzigen Himmel aber und die jetzige Erde sind in demselben Wortes, dem Feuer aufgespeichert worden, also nicht Wasser wie damals beim ersten Kosmos, Feuer. Gehütet hinein in den Tag des Gerichts und des Verderbens der Gott unehrenden Menschen. Dann spricht er noch vom Tag des Herrn, da wird an welchem die Himmel und die Erde mit Getöse daneben kommen, Vers 10, und die Elemente in Gluthitze weggelöst werden und auch die Erde und die Werke, die auf ihr gefunden werden. Dazu gibt es auch im Hebräerbrief noch einen Hinweis. Und jetzt ist die Frage, damaliger Kosmos, jetziger Kosmos. Da haben wir doch schon einen zweiten Kosmos. Es gibt einen zweiten Kosmos und wenn er jetzig schreibt, Petrus vor 2000 Jahren, hat sich da etwas dran geändert? Also wo leben wir heute? Im zweiten Kosmos, danke, wenn ich diese Reihenfolge so sehen darf. Oder anders ausgedrückt, wir leben in demselben Kosmos, in dem Petrus auch lebte. Gell? Hat sich noch nichts geändert. Himmel und Erde sind immer noch dieselben. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das mit dem dritten Kosmos? Dieser Kosmos wird offensichtlich nach Petrus und Hebräer Kapitel 1, 10 bis 12 finden wir Hinweise, wird offensichtlich im Feuer vergehen. Dieses Feuer, wenn ich die Enthüllung, ich werde nachher noch gleich ein paar Verse daraus lesen, dazu nehme, passiert am Ende dieses Äons. Das heißt, wir haben am Ende dieses Äons, bevor das Millennium beginnt, das Feuergericht für diesen Kosmos. Und jetzt ist die Frage, ist das so? Oder warum schlussfolgern wir das so? Könnte es nicht auch sein, dass das Feuergericht erst nach dem Millennium kommt und dass das Millennium noch auf dieser Erde ist, auf der wir hier sind? Da gibt es zwei Dinge zu bedenken. Das eine ist, wenn wir im Alten Testament schauen, wie das Millennium aussieht und was dort alles passiert. Ich nehme schon mal vorweg, da gibt es ja diesen vierten Tempel. Und der vierte Tempel, der wird ja in Hesekiel beschrieben. Hesekiel, die 40er Kapitel am Ende, 40 bis 45, kannst du lesen, wie es im Millennium aussieht. Und jetzt schauen wir hin, was für ein Tempel der Hesekiel beschreibt. In Hesekiel 42, ab Vers 16, haben wir die Maße stehen des Tempels, des Tempelgebäudes. Nicht den ganzen Höfen und dem Gebiet drumherum. Alleine das Tempelgebäude ist im Quadrat 1,5 Kilometer. 500 Ruden steht in der Bibel. Ich muss jetzt gucken, wie viel ist eine Rude. Ich habe das umgerechnet, 1,5 Kilometer. Wie ist denn der heutige Tempelberg? Wer Jerusalem kennt, weiß, kommt ja auch im Fernsehen oft, da stehen die zwei Moscheen da oben drauf. Der Gräuel der Verwüstung, gell, könnte man ihn nennen. Und dieses Gebiet ist ein Rechteck, kein genaues Rechteck, ist ein bisschen schief, die Seiten sind also nicht rechtwinklig, aber im Wesentlichen ist dieses Rechteck da oben 250 mal 430 groß. Das sind rund 100.000 Quadratmeter. Nur der Tempel im Millennium ist 20 mal größer als das ganze Tempelgebiet heute. Nur der Tempel, ohne das Tempelgebiet. Das Tempelgebiet wird beschrieben im Kapitel 45 ab Vers 1. Das sind 25.000 Ellen eine Seite. Das macht 11 Kilometer reichlich. Also das Tempelgebiet ist 11 Kilometer im Quadrat. Und der Tempel selber ist 20 mal größer als das heutige Tempelgebiet. Und jetzt frage ich dich, wie soll der Tempel des Millenniums auf das Gebiet, wo heute der Ölberg gegenüber ist. Das passt überhaupt nicht hin. Verstehst du? Ganz Jerusalem müsste weg, damit der Tempel dahin passt. Und deswegen schon aus diesem Grund braucht das Millennium eine neue Erde. Auf dieser Erde, die wir jetzt haben, passt das, so wie es jetzt dargestellt ist, nicht. Gott müsste die gesamte Geografie ändern. Was noch wichtig ist, wir lernen beim Jesaja und auch beim Jeremia, dass von Jerusalem Gesetz ausgeht, dass Jerusalem das Haupt der Berge ist. Wir lernen dort, dass es wahrscheinlich wieder, wie vor Peleg war, nur einen Erdteil gibt und rundherum das Meer ist. Also eine völlig andere Struktur wird beschrieben für die Millenniumserde. Und wenn wir Jesaja Kapitel 2, Micha 4 wird es beschrieben, wenn wir das in Betracht ziehen, erfordert also das Millennium eine neue Erde. Und Petrus sagt doch hier, wenn wir weiterlesen, ich komme zum dritten Kosmos, Vers 13, wir erwarten aber seine Verheißung nach dem Feuergericht, was er eben beschrieben hat, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also, und hier müssen wir da an die Himmelsordnung denken. Welche Himmel werden denn dafür gehen? Sind das alle Himmel oder vielleicht nur die bis zum zweiten Himmel reichen, die verändert werden, weil der dritte Himmel beinhaltet doch das neue Jerusalem. Ich glaube nicht, dass der bei irgendeinem der Kosmen verändert wird, sondern es werden die Himmel, die dualen Himmel, die unterhalb angeordnet sind, vermutlich mit der Erde verändert. Himmel und Erde, auch wieder Plural, hier bei Petrus. Wir erwarten neue Himmel, Mehrzahl, nicht Einzahl. Wenn auch in deiner Bibel, im Alten Testament, beim Jesaja, das so geschrieben wird, dass Jesaja 65 zum Beispiel, das lese ich gleich, weil das wichtig ist für den dritten Kosmos, dass da ein Himmel steht, das stimmt nicht. Im Alten Testament steht Himmel in der Mehrzahl, ohne Artikel. Und auf dieser dritten Erde, im Millennium, jetzt müssen wir die Unterscheidung treffen, damit wir den Unterschied für den vierten Kosmos verstehen. Was ist denn im Millennium alles? Wir haben eben von dem Tempel gesprochen. Das heißt, der Hesekiel-Tempel steht dort, der vierte Tempel, der viel, viel, viel größer ist. Und was passiert noch? Jesaja 65, da heißt es im Vers 17, siehe, ich schaffe neue Himmel, Mehrzahl. Bei dir steht einen neuen Himmel in deiner Bibel. Das ist falsch. Neue Himmel, Plural. Und neue Erde, Einzahl. Und dann wird geschildert, was da drin passiert im Millennium, die Millenniumserde. Da heißt es nicht, wird dort noch ein Knabe oder ein Kind, das nur Tage alt oder ein Alter, nicht erfüllt seine Tage. Denn der Jüngling, als Sohn von 100 Jahren, stirbt er. Und der Sünder oder Verfehler, als Sohn von 100 Jahren, wird er verflucht. Im Millennium stirbt man noch. Im Millennium gibt es noch Verfluchung. Von wegen Paradies, wie Jehovas Zeugen das immer gelehrt haben, wie ich das früher gedacht habe. Ja, natürlich, der Satan ist gebunden, es ist Frieden. Aber alle müssen sich an die Gesetze halten, die von Jerusalem auskommen. Wer es nicht macht, hat ein Problem. Da gibt es noch mehr Probleme. Ich lasse es jetzt bei den beiden. Also, du kannst noch sterben, du kannst noch verflucht werden. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir mal in die Enthüllung schauen, was mit dem Millennium oder mit dieser Millenniumserde passiert, in der es noch einen Tempel gibt, in der noch gestorben wird, in der noch verflucht wird. Wir lesen Enthüllung 20, Vers 11, Vers 13. Ich nahm einen großen weißen Thron wahr und den, der auf ihm sitzt, vor dessen Angesicht weg flohen die Erde und der Himmel. Und kein Aufenthaltsort wurde in ihnen gefunden. Und das Meer gibt die Gestorbenen heraus. Und der Tod und der Hades geben die Gestorbenen heraus, die in ihnen sind. Und sie werden gerichtet an jeder gemäß seinen Werken. Im Vers 4, Kapitel 21, die vorherige Erde, auf der noch gestorben wurde, wird Folgendes gesagt, und ich nahm einen neuen Himmel und eine neue Erde wahr, und der vorherige Himmel und die vorherige Erde. Und das Meer ist nicht mehr. Und da wird jede Träne von den Augen abwischen. Text ist bekannt. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und so weiter. Also was ist jetzt der Wechsel zwischen Millennium und was danach kommt? Der große weiße Thron. Eindeutiger Hinweis in Enthüllung Kapitel 20. Steht nach dem Millennium. Der ist nicht vor dem Millennium, sondern nach dem Millennium. Im Millennium gibt es noch einen Tempel. Im Millennium wird noch gestorben. Im Millennium gibt es noch Verfluchung. was ist danach, nach dem weißen Thron? Da heißt es, hab's eben gelesen, und das Meer ist nicht mehr. Und es gibt auch keinen Tod mehr. Also kein Meer, keinen Tempel, kein Tod ist die Folge nach dem Millennium, nach dem weißen Thron, weil zu dieser Zeit die vorherige Erde, nämlich die des Millenniums, Enthüllung 21, wegkam, vor dem weißen Thron entflohen Himmel und Erde. Und wenn du das jetzt, ich weiß, es ist zu viel, auf einmal nochmal sortierst, es gab einen Kosmos, der ein Wassergericht hatte, es gibt einen Kosmos, in dem wir jetzt leben, der hat ein Feuergericht, es gibt den Kosmos des Millenniums, der vor dem weißen Thron entflieht, weil Himmel und Erde entleert worden sind und auch der Hades und der Tod ist nicht mehr da. Und dann kommt was völlig Neues. In Enthüllung 21, Vers 5 sagt uns die Bibel von Gott Folgendes, und der auf dem Thron sitzt, sagt, nimm wahr, ich mache alles neu. Und dieses Wort neu, kainos, griechisch, an dieser Stelle heißt völlig neu. Das hat es noch nie gegeben. Gott macht einen völlig neuen Kosmos. Der ist nicht vergleichbar mit dem Kosmos, den es vorher gab. Das ist insofern interessant aus zwei Punkten. Erstens, der Hebräer zählt immer 1, 2, 3 und die 4 ist eine neue 1. Also heilsgeschichtlich denkend würde also heißen, 4. Kosmos ist was völlig Neues, ist eine neue 1, da geht was Neues los, was nicht vergleichbar ist mit dem, was vorher war. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass wir sehen, dass dieser nächste Kosmos, oder in diesem nächsten Kosmos, ich habe es eben gelesen, die vorherige Erde kam weg, es gibt keinen Fluch mehr, keinen Verbannungsfluch, Enthüllung 22, Vers 3. Das heißt, in diesem vierten Kosmos kannst du nicht mehr sterben, in diesem vierten Kosmos kannst du nicht mehr sündigen, du kannst nicht verflucht werden, in diesem vierten Kosmos gibt es kein Meer mehr. Jetzt sagen manche, ja, das Meer sind die Nationen. Moment, am vierten Kosmos sagt uns die Enthüllung, die Nationen, die dort sind, müssen von dem Holz des Lebens essen und das Wasser trinken, was aus Jerusalem kommt. Es gibt noch Nationen. In diesem vierten Kosmos ist das buchstäbliche Meer nicht mehr da, was es im Millennium noch gibt. Da ist auch kein Tempel mehr in dem neuen Jerusalem. Was macht denn der Johannes? Der Johannes schaut das neue Jerusalem auf die ganz neue Erde kommen und stellt fest, ich sah keinen Tempel in ihr. Jetzt musst du mal dich erinnern, was ein Israelit für ein Gefühl hat. Jerusalem ohne Tempel, undenkbar. Also das ist ihm sofort aufgefallen. Warum? Weil es heißt dann, dass Gott selber und das Lämmlein sind der Tempel. Über Lämmlein rede ich heute nicht mehr. Das haben wir schon gemacht und können es auch wieder machen. Wichtig ist, dass wir hier erkennen, vor diesem neuen Jerusalem, draußen sind die Hunde und die Hure, wird nur noch geheilt. Das ist die größte Reha-Maßnahme aller Zeiten, so nenne ich es gerne. Weil vor diesem neuen Jerusalem kann niemand mehr schlechter werden. Der Feuersee wird geleert, was draußen ist, muss geheilt werden, dann bekommen sie alle einen weißen Kittel und dürfen in die Stadt. Hier sind wir an dem Punkt, wo Paulus Römer 11, 36 sagt, das Ganze alles aus ihm, du. Oder 1. Korinther 15, 28, Gott wird allen alles sein. Wenn alles in der Stadt ist, wenn alles in diesem neuen Jerusalem ist, wenn alles in der Herrlichkeit Gottes gelandet ist, ist Gott allen alles. Dann sind auch Himmel und Erde da drin, nämlich die gesamte Schöpfung, Römer 8, gell, die ganze Schöpfung seufzt. Wir sind dafür da, zusammen mit dem Christus als Haupt, in Verbindung mit Lämmlein und Tempel, das ganze All ins Leben zu zeugen, alle zurechtzubringen, sodass sie in die Stadt hineinkommen. Also, ich fasse zusammen, es gibt nicht nur eine neue Erde, sondern es gibt noch zwei, nämlich die des Millenniums vor uns und die, wo das neue Jerusalem draufkommt. Die beiden unterscheiden sich fundamental. Die Millenniumserde hat mit der des neuen Jerusalem überhaupt nichts gemeinsam. Sie sind völlig verschieden. Und jeder Kosmos hat sein eigenes Gericht. Der erste Kosmos hat ein Wassergericht, der zweite ein Feuergericht, der dritte entflieht vor dem weißen Thron. Und der vierte Kosmos, er geht auf in der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Heilsziel Gottes. Eins.
wer von der Menschenwelt ist in welchem Kosmos? Oder ist das ein neues Thema?
Das wäre ein neues Thema, ich glaube, dann, oder Teil von der Fragestunde. Gell. Da müssten wir dann das Auferstehungsthema parallel legen, haben wir hier behandelt. Gell. Wer wird wann auferstehen? Da siehst du ganz deutlich, dass es da noch Gruppen gibt, die auch während dem Millennium noch nicht auf der Erde sind und dann erst auferstehen. Gell. Aber das ist, wie gesagt, noch ein schwieriges, größeres, anderes Thema. Ich erinnere euch an die Auferstehungspredigt von mir, die wird ja gedruckt, die kommt im März wahrscheinlich, dann kannst du das auch im Einzelnen nochmal nachlesen. Und auch das hier mit den Kosmen wird nochmal ausführlich aufgeschrieben, sodass es jeder nachvollziehen kann. So, das war eigentlich mein Schluss, gell? Ich wollte noch was sagen. Jesus hat mal gesagt, in Matthäus 19,12, war zwar ein anderes Thema, wer es fassen kann, der fasse es, wirklich steht da, der, der diesem Raum zu geben vermag, gebe Raum. Das waren eigentlich meine letzten Worte, gell? Amen.